Herzlich willkommen zur neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Heute geht es tatsächlich mal um Nazis. Wir haben so viel über den Faschismus geredet und haben uns wochenlang und monatelang sind wir quasi in großem Abstand um dieses Nazi-Thema herum gestrichen und haben uns gedanklich mit allem beschäftigt, was uns irgendwie so uns unter die Finger kam und mit Faschismus zu tun hatte, aber nicht direkt mit den Nazis. Und jetzt heute wollen wir jetzt ein bisschen den Sprung ins kalte Wasser wagen und uns mit einem Gast, einem besonderen, den wir heute haben, nämlich Jonas, der sich gerne gleich vorstellen darf. Er werden wir über das Jahr 1933 reden, in dem die Nazis in Deutschland an die Macht kamen. Herzlich willkommen, ja. Jonas.
Hi.
Hallo,
Jonas. Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Ich habe auch viel in eurem Podcast jetzt schon reingehört und die Überschneidungen zu meinem kleinen Projekt sind ja doch gigantisch und ich finde das vor allem sehr praktisch, dass ihr, ohne von mir zu wissen, quasi die ganzen Vorgeschichten, geistesgeschichtlichen Hintergründe liefert, auch die verrückten Geschichten dahinter. Also vielen Dank dafür, Jungs, habt ihr gut gemacht.
Ja, sehr, sehr gerne. Genau, Mimi, gib das gleich mal zurück, weil wir können, glaube ich, das Kompliment in die andere Richtung genauso zurückgeben.
Ja, vielen Dank für deine grandiosen historischen Recherchen, was so die konkreten historischen Bedingungen der Machtergreifung und dann auch des NS-Staates angeht. Also wunderbar, eine Bereicherung, deinen Podcast zu hören. Deutschland 1933 oder Deutschland 33 bis 45. Hört auf jeden Fall rein, es lohnt sich. Weniger Ideengeschichte, dafür viel mehr konkrete historische Fakten und wunderbar aufbereitet. Tolles Format. Ja, vielen Dank für deine Arbeit und schön, dass du heute hier bist.
Ja, und auch der Hinweis direkt am Anfang der Folge, bevor wir damit bis zum Ende warten, für alle, die sich wirklich für die Nazi-Zeit interessieren und da mehr wissen wollen und das Ganze in einem sehr schönen, chronologischen, weniger Quergelaber-Format haben wollen, wie wir das hier immer führen, ist bei Jonas absolut richtig. Und diese Vielfalt von Aspekten, die man einfach in dieser Chronologie auch unterbringt, wenn man sich so einem Thema detaillierter widmet, wie wir das eben tun können, wenn wir nur zwei, drei Folgen maximal zu einem Thema machen. Das ist auf jeden Fall sehr erhellend und es eignet sich perfekt zum Einschlafen bei einem Podcast, finde ich. Also abends noch eine halbe Stunde, auch von so 20 Minuten, eine halbe Stunde noch sich was zu den Nazis anhören und dann das Reich der Träume abgleiten mit Jonas Stimme. Sehr empfehlenswert. Ja.
Süße braune Träume, ja.
Ja, ich hoffe keine braunen Träume, aber das freut mich ja sehr. Das Feedback habe ich tatsächlich noch nicht gekriegt, dass es zum Einschlafen gehört wird. Aber ich finde, das passt, denn die Idee für den Podcast kam mir unter anderem, weil ich die letzten Jahre sehr viel mit Vorlesen verbracht habe für meine Kinder.
Und jetzt ist der Stamm der vorgelesenen Kinder gewachsen, aber du hast deinen Kindern nicht den Nazis.
Nein.
Was ist da die Verbindung?
Gott sei Dank nicht. Die fragen natürlich immer, Papa, dürfen wir deinen Podcast auch hören? Und dann sage ich immer, ja, wenn ihr alt genug seid. Weil damit möchte ich sie nicht traumatisieren.
Zum 16. Geburtstag gibt es dann einen USB-Stick mit den verbotenen Folgen von Papa.
Genau, so ist es. Ja. Das wäre, glaube ich, ganz angebracht. Andernfalls traumatisiere ich die sehr früh. Das wollen wir dann nicht. Denn mir geht es ja ganz genauso wie euch. Also das Thema geht total an die Nieren. Und das war auch einer der Gründe, warum ich das in meinem Geschichtsstudium wirklich gemieden habe. Ich habe mich da immer privat für interessiert. Aber im Studium selber, ich habe mir gedacht, wenn ich da meinen Schwerpunkt lege, dann werde ich verrückt, wenn ich das wirklich als Historiker da mache. Und ich glaube, das war eine ganz kluge Entscheidung, denn jetzt habe ich zwar das ganze Rüstzeug, deswegen kann ich auch so recherchieren, wie ich kann und die Quellen verarbeiten, aber gelernt habe ich was anderes und kann das jetzt darauf anwenden und mich dann auch einfach wieder rausziehen, mal für eine Zeit. Also mein Traum ist ja, dass ich mal ein bisschen vorarbeite, so dass ich dann auch mal 3 Wochen ohne Nazis kann. Bisher sieht es schlecht aus, weil es gibt immer noch was zu lesen.
Das ist das Problem. Sobald man dann ein paar Folgen in der Pipeline hat, fällt einem auf, Moment, ich wollte doch schon lange mal da reinlesen oder so nach ein paar Tagen, jetzt habe ich doch dafür Zeit und ach, das ist ja eigentlich auch noch ganz spannend und könnte ich irgendwie einbauen. Ne? Also der Kopf hört ja dann auch nicht zwingend auf, sich zu beschäftigen, wenn man 2 Wochen lang vielleicht keine Folge aufnimmt. Und dann wachsen mitunter die Themenideen weiter in der Zeit, macht danach noch mehr Arbeit, als man das vorher hatte. So geht es mir jedenfalls öfter, wenn ich mal eine Woche, 2 Wochen abschalten will, dann denke ich, mache ich nicht. Dann kommen mir die ganzen Ideen für Neufolgen.
Und ihr seid nicht ganz unschuldig daran, denn ich habe sehr viele Anregungen bekommen durch eure Themen. Also gerade dieser Vergleich mit den anderen Faschismen fand ich total toll. Also ich wusste ein bisschen was über den italienischen Faschismus, aber zum Beispiel Rumänien, völlig weißes Blatt. Brasilien hat mich total geflasht. Also ein antirassistischer Faschismus, das, der ist dann natürlich nicht ganz so wahr, aber zumindest in der Idee, das war schon echt abgefahren. Und über die ganze Esoterik, ja, da, wenn wir da jetzt anfangen, dann kriegt die Folge einen ganz anderen Drall.
Ja, genau, wir sind ja heute auch hier, um über das Jahr 1933 zu reden. Und 33, weil das auch der Aufhänger von deinem Podcast ist. Du startest natürlich 33 chronologisch und das Ziel ist, bis 45 durchzuarbeiten, durch die gesamte Nazi-Zeit eben sehr kleinteilig. Und ich denke, 33 ist auch für uns ein guter Punkt. Ich hatte erst überlegt, wir sollten eigentlich einsteigen mit der Vorgeschichte der Nazi-Bewegung nochmal und da ausführliche Vorläuferfolgen machen und so. Aber da wir sowieso nicht so chronologisch vorgehen, finde ich 33 als Einstieg perfekt, weil wir damit so einen Angelpunkt haben, von dem wir zurückblicken können, bis hin auf die Jahre davor und wo wir ein bisschen nach vorne schauen können. Und vor allem der Fokus auf dieses Jahr, das meiner Meinung nach eigentlich immer ein bisschen untergeht. Wir 33, Machtergreifung der Nazis, über den Begriff Machtergreifung können wir gleich nochmal zwei Sätze verlieren. Hitler kommt an die Macht. Irgendwie passiert es demokratisch, der Reichstag brennt und dann ist die deutsche Demokratie tot. So ist die Kurzfassung meistens. Und dann 38 wird Polen annektiert quasi. Und so ganz, ganz vereinfacht heruntergebrochen, beschränkt sich unser Bild auf das Dritte Reich oder das Ende der Weimarer Republik ja auf so ein paar wenige Formeln, die immer wieder wiederholt werden, die Geschichte untersicht in den Dokus, die man so sieht. Und das akzeptiert man so generell. Und dabei belässt man es. Und da werden eben viele Facetten und Feinheiten verloren, die wichtig sind, um die Nazis zu verstehen und vielleicht auch zu verstehen, wie sie an die Macht kommen könnten. Und wenn wir das heute ein bisschen erhellen könnten, wäre ich schon sehr zufrieden. Und dann können wir in der Zukunft ja überlegen, wir würden dich sicherlich auch nochmal gern zu einem anderen Nazi-Spezifika einladen. Wir müssen heute nicht die gesamte Nazi-Bewegung abhandeln. Wir können uns quasi mit 33 starten und schauen, was wir alles hinbekommen.
Sehr gerne. Wir könnten auch mal eine Folge machen über Diplomatie im 18. Jahrhundert. Darüber habe ich nämlich promoviert, aber da bin ich vielleicht jetzt im falschen Podcast.
Ja, das würde ja gut passen. Da können wir uns unterhalten danach, weil meine Bachelorarbeit habe ich zum Beispiel über die deutsche Diplomatie im Ersten Weltkrieg geschrieben und im späten Kaiserreich und was die an der Ostfront gemacht haben und so. Ganz speziell, also da könnte man einen spannenden Überschlag machen zwischen Diplomatie, Entstehungsgeschichte oder Diplomatie zu ihren Hochzeiten und dann den Übergang zur CIA-Methode so im Anfang des 20. Jahrhunderts und so. Also da komme ich drauf zurück. Auf.
Aber das ist cool, ne? Ja. Ich mache einen Witz und Jojo haut dann direkt einen raus. Oh ja, können wir machen, geile Idee. Also es ist typisch alle Zeit der Welt bei euch jetzt.
Offen für alle, für mich.
Die Zeit der Welt, ne?
Ja. Zu der Machtergreifung der Nazis. Ich würde gerne einsteigen mit der Frage, wie demokratisch das war. Wie demokratisch wurde Hitler denn jetzt denn tatsächlich gewählt? Wir haben diese Vorstellung, dass die NSDAP eine stärkste Kraft war im Reichstag und dadurch wurde er irgendwie Reichskanzler. Aber ganz linear lief das ja doch nicht.
Ja, das findest du in allen Schulbüchern immer wieder. Und wenn du dir Tafelbilder anguckst, die man so im Netz findet, was quasi ja praktisch aus dem Unterricht kommt, dann wird das auch immer so verkürzt dargestellt. Und ich glaube, wir müssen vereinfachen. Also ich vereinfache auch für den Podcast. Es funktioniert ja gar nicht anders. Ne? Also ich versuche zu erzählen und in Details zu gehen, aber selbst diese Details sind schon Vereinfachung. Aber dann muss man sich überlegen, in welche Richtung will ich vereinfachen. Und die Vereinfachung in Richtung, das war alles demokratisch und legal, hat ein Problem. Das ist nämlich der Eindruck, den die Nazis und Autokraten erwecken wollten. Und dann gehen wir deren eigenen Propaganda auf den Leim. Und wenn wir diesen Komplex in die andere Richtung uns angucken, dann sieht man, naja, so legal war das eben nicht. Also wir müssen erstmal ins Jahr davor gucken. Und da sieht man, dass da die parlamentarische Demokratie schon schwerst angeschlagen war, weil da nämlich schon seit mehreren Jahren Kanzler regiert haben, die abhängig waren vom Reichspräsidenten, der zufälligerweise ein kaiserzeitlicher Feldmarschall und Kriegsheld war und kein Demokrat. Und eben diese Regierungen nicht mehr vom Parlament abhängig waren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz zentral. Und der Reichstag hätte theoretisch jede Regierung absetzen können, aber es gab nicht die entsprechenden Mehrheiten. Also das ist diese typische Falle, in die Parlamente treten können, die uns ja eventuell auch bald mal droht, wenn entsprechende Wahlen so ausgehen, dass es keine positive Mehrheit für eine Regierung gibt, sondern nur noch gegen eine Regierung. Und in Weimar war es eben am Ende so, es gab nicht mal mehr eine Mehrheit gegen eine Regierung.
Und diese Kabinette, die du angesprochen hast, diese Präsidialkabinette, ne, werden die ja auch genannt, die gibt es ja schon seit 25 eigentlich, mehr oder weniger in verschiedenen Ausprägungen. Die gibt es ja schon ein paar Jahre vor 33. Das ist ein längerer Abstieg der Demokratie, wo zunehmend eben weniger durch Parlament und Abgeordneten, durch Abgeordnetenabstimmung gemacht werden und eben zunehmend autoritativ mit der Macht des Reichspräsidenten durchregiert wird.
Genau, die Präsidialkabinette gibt es im Endeffekt in der Reihenform seit Anfang 1930, weil da die letzte parlamentarische Regierung gestürzt wird. Die Koalition zerstreitet sich im Endeffekt wegen einer völlig nebensächlichen Frage auf die lange Sicht gesehen, aber damals tagespolitisch total umstritten. Und dann nutzt Reichspräsident Hindenburg seine Chance und ernennt einen Kanzler. Und das war auch Heinrich Brüning war kein Autokrat. Der war ein Monarchist. Er war kein Anhänger der parlamentarischen Demokratie, wie er in der Republik gepflegt wurde, Aber er war jetzt auch kein Franz von Papen. Das kann man mal ganz plakativ so sagen. Und der hat dann angefangen, seine Gesetze in der Weltwirtschaftskrise mit Notverordnungen durchzubringen, also quasi Verordnungen, die dann Gesetzeskraft hatten, ohne dass der Reichstag zugestimmt hat. Und das ist so der entscheidende Knackpunkt, wo wir sehen, die parlamentarische Demokratie driftet ab. Aber in diesen ersten 2 Jahren bis 1932 ist alles noch rückgängig zu machen und die Notverordnungen, die erlassen wurden, die waren vor allem wirtschafts- und finanzpolitischer Natur. Eben aufgrund dieser Weltwirtschaftskrise. Also da sieht man auch, wie diese Krise der Demokratie eine Krise der Gesellschaft ist, eine Krise der Wirtschaft. Und im Endeffekt haben wir dann den Zivilisationsbruch, wenn ich das vielleicht mal so bezeichne, im Sommer 1932, als Brüning dann abgesägt wird von Hindenburg. Das muss man wirklich so sehen. Brüning ist davon ausgegangen, dass er weiter regieren kann und Hindenburg hat ihm den Stecker gezogen. Und dann setzt Hindenburg eine Regierung aus lauter Baronen, so wurde das in der Presse genannt, ein, an der Spitze Franz von Papen, der eigentlich mal Zentrumspolitiker war, also auch einer demokratischen Partei angehört hat, aber nie ein Demokrat war. Der war immer gegen die Republik. Nur die Zentrumspartei als katholische Partei hat quasi zentrale Werte, nämlich die religiösen Werte von ihm wiedergespiegelt. Und als Reichskanzler fängt er dann an, nach und nach die Demokratie komplett auszuhöhlen. Und das wichtigste Ereignis ist eigentlich der sogenannte Preußenschlag im Sommer 32. Da wird unter sehr, sehr fadenscheinigen Vorwänden die Regierung in Preußen, also dem größten Bundesland der Republik, entmachtet und die Reichsregierung unter Papen übernimmt da die Gewalt. Und damit ist buchstäblich auch die Polizeigewalt gemeint. Und das ist deshalb wichtig, weil in der Zeit durch den Konflikt zwischen Kommunisten, also Linksradikalen und Rechtsradikalen, vor allem den Nazis, auf den Straßen schon bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen. Und in dem Moment, wo das größte demokratisch geführte Bundesland der Republik ausfällt und deren Polizei ausfällt, kann dieser Konflikt dort immer wieder angeheizt werden. Also ich weiß nicht, ob ihr vielleicht eine Karte hochladen könnt vom Deutschen Reich. Das wäre ganz praktisch, weil Preußen hat quasi die Hälfte des damaligen deutschen Staatsgebiets ausgemacht. Und im Endeffekt fast alle großen Industriezentren gehörten dazu. Berlin gehörte dazu, das Rheinland-Ruhrgebiet, fast ganz Norddeutschland, also das ist nicht vergleichbar mit unseren heutigen Bundesländern.
Ja, die heutige Bundesländeraufteilung wurde ja auch dann ein bisschen so angelegt nach dem Zweiten Weltkrieg, um zu versuchen, ein bisschen Gleichgewicht da irgendwie aufzubauen von den Alliierten, damit es eben nicht mehr so eine klar dominierende konservative Macht gibt. Und die Idee war ja unter anderem auch Bayern deswegen noch aufzusplitten und stattdessen ein unabhängiges Franken als Bundesland einzuführen, um Bayern quasi als neben Preußen zweiter konservativer oder konservativen großen traditionellen Bundesstaat quasi noch zu schwächen. Das ist dann aber am Ende nicht passiert, leider. Deswegen haben wir heute so ein starkes Bayern in der Regierung. Ne? Also ganz spannend, das ist einfach, das war nicht alles in Stein gemeißelt, wie man das immer hat. So, Napoleon hat erstmal ganz schön viel umgeformt, was da wie zusammengehört nach seinen Sachen, und danach wurde das nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal ein bisschen neu gezogen, die Grenzen. Da kann man die also nicht eins zu eins jetzt aufs Kaiserreich übertragen. Genau. Und wir haben jetzt, wir haben jetzt den Preußenschlag gerade gehabt und die Übernahme. Du hast jetzt schon mehrmals beschrieben, dass bei Leuten, die keine Demokraten waren, eigentlich in demokratischen Parteien in der Weimarer Republik unterwegs waren. Und deswegen würde ich gerne kurz über Funktionseliten mit euch reden, weil es mir jetzt bei der Vorbereitung auf die heutige Folge immer wieder aufgefallen ist, dass eben in der Weimarer Republik auch ein großer Teil der Funktionseliten, das heißt Leute, die den Staat eigentlich am Laufen halten, Juristen, Ärzte, obere Beamtenschicht und so, die haben, da gibt es ja große Kontingenzen aus dem Kaiserreich in die Weimarer Republik und dann aus der Weimarer Republik auch wieder in die Nazizeit hinein. So Leute, die quasi durchgehend gearbeitet haben in der Verwaltung oder so. Und solche Biografien fand ich sehr spannend, weil es einem nochmal klar macht, dass in der Weimarer Republik eben viele Leute, die eigentlich gut gestellt waren, Geld hatten, antidemokratisch eingestellt waren, die Weimarer Republik eigentlich als ein undeutsches System gesehen haben und in ihrer Mentalität eben auch quasi 30 Jahre Aufstieg im Kaiserreich vielleicht erlebt haben nach 1871. Du hast die Reichseinigung, die Franzosen zahlen riesige, also zahlen für den verlorenen Krieg viel Geld an Deutschland. Und damit beginnt die Gründerzeit. Du hast auf einmal einen Wirtschaftsraum im gesamten deutschen Kaiserreich und es wurde die Wirtschaft boomt. Und nach dem verlorenen Krieg des Ersten Weltkriegs hast du das im Gegenentwurf, du hast quasi ein neues System, also das aber durch die Kriegsschulden des Versailler Vertrags und des verlorenen Krieges natürlich extrem belastet ist. Und wenn ich mir diese Biografien dann anschaue, macht es für mich ein bisschen verständlich, also keine Ahnung, dass die Leute, die goldene Zeit des Kaiserreichs gesehen haben, dann den Cut des Ersten Weltkrieges und danach mit der Demokratie vielleicht nicht so warm wurden über die ersten Jahre hinweg. Und dann eben diese Neigung bestand von Leuten, die das Weimarer Republik von innen heraus am Laufen gehalten haben, zu sagen, ein neues autoritatives System muss her, um dieses undeutsche Demokratische zu ersetzen, damit es wieder läuft wie im Kaiserreich, quasi ganz vereinfacht die Gedanken zusammengefasst. Und dann ist uns auch quasi Hitler und ein Bündnis mit der NSDAP recht, weil im Endeffekt werden die schon was Autoritatives machen, was wir irgendwie monarchistisch umformen. Was sagst du zu dieser Funktionselitentheorie? Oder wie viel Einfluss hatte denn das dann am Ende tatsächlich? Wie viel hat es den Nazis ermöglicht, weil man eben Leute wie, keine Ahnung, Halmer Schacht, den Denker der Nazi, über den du auch einige Folgen gemacht hast, ist auch so eine Person, die eben im Kaiserreich ja eigentlich schon ihre Karriere gemacht hat und eigentlich dann dabei mal so ein reicher Mensch war und der sich dann aber ja gezielt mit den Nazis paktiert hat, ohne vielleicht überzeugter Nationalsozialist oder gewesen zu sein.
Also ich glaube, du hast das ziemlich akkurat zusammengefasst und wir haben ja vorhin schon über Vereinfachen gesprochen und das ist, glaube ich, eine sehr hilfreiche Vereinfachung. Denn natürlich gibt es unfassbar unterschiedliche Motivlagen bei den einzelnen einflussreichen Leuten, warum sie die Nazis unterstützt haben und auch warum gerade die Mittelschicht, das Bürgertum, also als soziale Schicht, die Nazis immer stärker gewählt haben. Das muss man feststellen, das ist eine Entwicklung der frühen 30er Jahre, dass ab 30, 31 bei den Wahlen, dann legen die Nazis zu und zwar nicht bei den Arbeitern, auch weniger bei den Arbeitslosen, sondern die legen im Bürgertum zu. Und das ist ja ein Mythos, das findet man auch in Schulbüchern und das ist auch so eine Stammtischweisheit, die Arbeitslosen haben die Nazis an die Macht gebracht. Das ist Bullshit, das stimmt nicht. Also die entscheidenden Wahlerfolge waren in der bürgerlichen Mitte und das kann man sich auch ganz einfach erklären, weil im Endeffekt die Mittelparteien, die bürgerlichen Parteien, den rechten Rand der demokratischen Koalition gebildet haben. Also die bürgerlichen Parteien, da gab es mehrere, die haben immer das rechte Reservoir gebildet für demokratische Regierungen in der Republik. Und die sind weggebrochen. Die hatten, ich glaube, zusammen, nagelt mich auf die Zahlen nicht fest, aber wir sagen jetzt einfach mal 20% der Stimmen. Und am Ende hatten die da zwei Männekes sitzen im Reichstag. Und einer davon war Theodor Heuss übrigens, der erste Bundespräsident. Ja, und das war's. Und die sind weggebrochen. Und wen haben die gewählt? Die haben nicht die Völkischen gewählt. Die haben natürlich nicht links gewählt. Also denen würde eher der Finger abfallen, als sozialdemokratisch zu wählen. Nein, die haben dann die Nazis gewählt und die Nazis haben gezielt um sie geworben. Und das Verrückte ist nun, dass die Funktionseliten immer gesagt haben, die Nazis sind crazy, die Nazis haben keine Ahnung, die Nazis sind unerfahren, ungebildet, viel zu radikal. Aber der Hitler, der macht einen guten Eindruck. Und das hat man vielleicht noch von Göring gesagt. Ja, das hat man vielleicht noch von Göring gesagt. Und das war im Endeffekt im Jahr 1932 einer der ausschlaggebenden Entwicklungspunkte, dass noch im August 32 Reichspräsident Hindenburg gesagt hat, ja, wir nehmen die Nazis gerne mit in ein Präsidialkabinett und wandeln das dann um mit den Stimmen der Nazi-Partei, die mittlerweile ja stärkste Kraft im Reichstag war, in eine Mehrheitsregierung. Aber Hitler soll Juniorpartner sein, die Nazis sollen Juniorpartner sein. Und Hitler hat gesagt, nein, er macht den Job, aber er macht ihn nur, wenn er Kanzler wird. Und das war die ganze zweite Jahreshälfte 32 ein Zankapfel. Und das ist im November 32 nochmal diskutiert worden. Hindenburg und Papen sind Hitler noch entgegengekommen und haben gesagt, dafür kriegst du dann jetzt das Reichswehrministerium, also quasi die Kontrolle über das Militär. Aber Kanzler wird Franz von Papen, quasi der Vertrauensmann des Reichspräsidenten. Und dann hat sich das wieder zerschlagen, weil Hitler, übrigens nicht die Nazis an sich, die Führungsklicke hat immer wieder versucht, Hitler dazu zu bringen, den Deal einzuwilligen. Aber Hitler hatte diesen Instinkt zu sagen, nein, ich mache das nur, wenn ich Reichskanzler werde. Und so kommt Hitler dann im Endeffekt an die Macht, weil am Ende sich die Optionen erschöpft haben und die Autokraten in der Regierung vor der Wahl standen. Also entweder uns droht jetzt hier der Staatsstreich, wir müssen hier dann eventuell mit der Reichswehr einen Bürgerkrieg von links bekämpfen oder wir verbünden uns mit der größten Massenbewegung, die nicht links ist und das waren die Nazis. Und dann hat man gesagt, dann beißen wir den sauren Apfel, Hitler wird Reichskanzler, aber es gibt darüber hinaus nur zwei weitere nationalsozialistische Minister und alle anderen Kabinettsmitglieder werden quasi übernommen aus diesem Kabinett der Barone aus dem Sommer, werden übernommen von den Autokraten. Und das war diese Illusion. Wir haben den Reichspräsidenten, wir haben den Vizekanzler. Der Kanzler selber, also Hitler, darf auch nicht zum Reichspräsidenten ohne den Vizekanzler. Und wir haben alle anderen Minister und damit können wir regieren wie bisher. Nur dass wir eben jetzt als Bollwerk gegen einen möglichen Bürgerkrieg von links jetzt die Nationalsozialisten hinter uns haben. Und dann kommt es zum 30. Januar 1933 und Hitler wird zum Kanzler ernannt. Das ist so die Logik der Autokraten. Wir überwinden die parlamentarische Demokratie. Wir sind schon dabei im Jahr 32 und jetzt brauchen wir die Nazis als Unterstützer. aber wir werden sie zähmen. Also es gibt dieses Zitat von Franz von Papen: In ein paar Wochen haben wir Hitler so weit an die Wand gedrückt, dass er quietscht. Ja, das ist jetzt sinngemäß zitiert. Ihr könnt den Podcast nachhören. Ich habe das, ich weiß jetzt nicht in welcher Folge, aber.
Gerade stark an Mussolini und Italien. Da haben wir ja detaillierter schon drüber geredet im Podcast. Dieses, also es gibt ganz viele Unterschiede zu Italien, die auch sehr spannend sind. Ne? Also Italien ja im Verhältnis noch mit viel weniger demokratischem Anschein, der König und die alten Eliten verleihen Mussolini tatsächlich Macht dafür, dass er mit ein paar zerlumpten Veteranen auf Rom marschiert für Öffentlichkeit. Wirksam, weil in der Zeit wahrscheinlich auch nichts Spannendes sonst in den Medien in Italien passiert ist. In der Zeit waren alle auf den Marsch auf Rom fokussiert. Aber Italien als Beispiel, wo wir auch die Hoffnung der Eliten haben, der konservativen Eliten, der monarchistischen Eliten, zu sagen, wir können unsere Macht am besten gegen links erhalten, wenn wir mit den Faschisten paktieren. Und die Hoffnung, das ist im Endeffekt ja die gleiche Hoffnung, die wir hier, und vielleicht, ich weiß nicht, ob sich die Konservativen vielleicht auch auf das italienische Beispiel bezogen haben, aber in Italien hat es ja auch besser funktioniert. Also wenn ich Anfang der 30er Jahre nach Italien schaue und schaue, wie viel, klar, Mussolini mit seinem Führerkult und El Duce und so, klar, aber tatsächlich ist Mussolini ja viel eingehegter in andere italienische Interessen, Machtverbände, die tatsächlich da mehr Einfluss ausüben. Und du hast gerade eben gesagt, Hitler selber hat diese Entscheidung getroffen mit diesem, wir gehen nicht als Juniorpartner in eine Regierung. Das ist ja immer so eine Sache. In den Dokus wird immer erzählt, Hitler hat das gemacht, Hitler hat das gemacht, und als hätte Hitler allein den Zweiten Weltkrieg geführt, quasi persönlich, an Ost- und Westfront.
Auch ein alter Gefreiter. Er wusste ja, wie es geht.
Wenn man sich Filmdokus so anschaut. Aber da sagt man dann immer kritisch, naja, das war ja nicht nur Hitler, sondern es waren ja schon auch die Nazis, und da musste ja irgendwie auch ganz Deutschland dahinter stehen und irgendwie auch, allein Hitler hätte das nicht hinbekommen, quasi so. Ne? Auf der anderen Seite gibt es dann immer wieder so Punkte, wo wir sagen, da hat Hitler sich selbst gegen seine Berater in der Nazi-Partei, in der Nazi-Führungselite durchgesetzt, weil er ja schon dann vielleicht Ideen hatte, die jetzt für die anderen nicht so einsichtig waren oder so, oder die entscheidend waren am Ende, um ihm zur Macht zu verhelfen. Es ist immer eine ganz spannende Frage, ne? Wie viel Agency gibt man dieser einzelnen Person und an welchen Stellen muss man die einer historischen Person dann geben, weil es tatsächlich persönliche Entscheidungen waren, die zu was geführt haben, und wie oft wird das dann einfach auch zu viel Agency den Führungspersönlichkeiten im Nachhinein zugestanden, weil Hitler jetzt nicht das Kriegsgenie war, wie man gesehen hat, sondern da halt auch viel, kaiserliche Militärerfahrung im Hintergrund noch in der Wehrmacht fortgeführt hat. Na, die unglaubliche Gemengelage mit, wer war es denn am Ende, Hitler oder nicht? Das habe ich jetzt sehr schlecht zusammengefasst, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Da sind wir wieder, ne? Vereinfachung. Ich finde das schon ganz passend. Also, und das finde ich auch ganz wichtig, dass du das hier nochmal prominent herausstellst. Wir müssen immer, wenn wir über vergangene Zeiten reden und bei der Nazi-Zeit ganz besonders, gucken, wer hat was gemacht und wem wird nur was zugeschrieben. Denn es ist ganz gefährlich, wenn wir das bei den Nazis machen, denn dann gehen wir natürlich wieder dem Führerkult auf den Leim, und das wollen wir nicht. Und dieser Führerkult beginnt ja quasi außerhalb der Nazi-Partei am 30. Januar 1933. Der wird Kanzler. Und in dem Moment, wo Hitler Kanzler ist, beginnt die Inszenierung. Also ich erinnere mich immer noch an die Szene, die ich beschrieben habe in der Folge über die Ernennung, wo Hitler in dem Hotel, ich glaube Königshof hieß es, wohnt und dann in die Reichskanzlei gefahren wird. Der Reichspräsident tagt ja in der Reichskanzlei. Also er soll da hingehen, und das sind irgendwie 300 Meter, und er steigt in seinen offenen Mercedes. Und drumherum sind nur Presseleute. Ja, das ist Führerkult. Das ist schon absichtlich. In der Tat ist es aber so, dass gerade in den ersten Wochen die Nazi-Führung und Hitler die Getriebenen waren von lokalen Initiativen ihrer eigenen Partei. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied zu den Faschisten in Italien. Das, was ich jetzt sage, habe ich von euch gelernt. Also ich habe da nicht zusätzlich recherchiert. Wenn das ja so ist, dass Mussolini da mit ein paar zerlumpten Veteranen nach Rom marschiert, in Anführungszeichen. Ich glaube, zwischendurch hat er sogar einen Zug genommen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, es wurde nicht die ganze Zeit marschiert, aber das inszeniert sich so schlecht. Die Zugfahrt nach Rom hört sich an wie ein romantischer Roman. Für den Sommerurlaub und nicht wie eine faschistische Machtergreifung. Da muss man sich, das Marschieren ist da schon soldatischer. Ne?
Ganz genau. Und der Unterschied ist, glaube ich, einfach, dass die NSDAP wirklich eine Massenbasis hatte. Die SA, die Sturmabteilung, der militärische, paramilitärische Arm der Partei, der war halt riesig groß. Und der hat sich in bestimmten Bevölkerungszentren auch geballt. Also in Berlin jetzt nicht so, man sagt in der Zeit ja auch das rote Berlin, aber die waren da schon dafür, dass sie in der Minderzahl waren, sehr aktiv. In anderen Städten, München zum Beispiel, da waren das sehr, sehr viele Männer natürlich vor allem. Und die haben direkt nach dem Tag, an dem Hitler zum Kanzler ernannt wurde, Gewalt ausgeübt. Unkoordiniert, teilweise koordiniert auf mittlerer Ebene der Partei, also von den Gauleitern. Da sind Leute zusammengeschlagen worden, da sind Leute verschleppt worden, da gab es Überfälle. Und das Verrückte, was wir uns heute, glaube ich, nicht vorstellen können, ist, dass das in der Wahrnehmung vieler Menschen damals aber nur eine Fortführung von dem war, was sie schon kannten seit einigen Jahren, diese bürgerkriegsähnlichen Zustände. Was den Menschen oft durchgegangen ist, dass das jetzt eine neue Qualität hat, weil die Terroristen nämlich jetzt in der Regierung waren. Und dann finden wir im Februar ganz schnell diese Entwicklung, dass eine Notverordnung nach der anderen veröffentlicht wird, die dann die Rechte der Bürgerinnen und Bürger immer weiter einschränkt, dass in Preußen, wo Hermann Göring das Ruder übernimmt als Reichskommissar, also als Vertreter quasi der Staatsmacht, deswegen ist der Preußenschlag auch so wichtig, er plötzlich anfängt, Sturmabteilung, Stahlhelm und SS als Hilfspolizisten zu engagieren. Also wir diskutieren heute über den NSU und über die Verstrickung von Sicherheitsbehörden da drin, dann gibt es in Hessen rechte Chatgruppen. Da hat man die Nazis, die buchstäblichen Nazis zu Polizisten gemacht. Die durften Hausdurchsuchungen durchführen.
Ich sage jetzt mal,
und die haben das natürlich nicht nach rechtsstaatlichen Kriterien gemacht. Ne?
Ob man die jetzt zu V-Männern oder Hilfspolizisten macht, ist ja auch nur eine Technicality.
Ja, aber der V-Mann, der V-Mann ist...
Ein großer Unterschied. Der V-Mann tritt ja nicht die Tür ein und klingelt morgens und sagt, so, du kommst jetzt mit und machst eine Verhaftung durch oder so. Ne? Also,
aber im Prinzip ist es das gleiche Problem. Ne? Also inwiefern der Staat da mitmischen soll. Also ich finde, das ist schon ein relevanter Vergleich. Und da zeigt es sich eben, dass natürlich dann auch haufenweise Sturmabteilungsleute gesagt haben, sie wären Hilfspolizisten, aber diese konkreten Personen waren es gar nicht und es war überhaupt nicht mehr nachprüfbar. Die Gerichte waren völlig überfordert.
Du hast in deiner Buchenfolge ja beschrieben, wie dann teilweise ein Polizist mit 20 SA-Leuten vor die Häuser gegangen ist und der eine Polizist war eben mit dabei, um der ganzen Sache Legitimität zu geben und dann wurdest du von den 20 SA-Leuten irgendwo in den Keller verschleppt. Na, aber wenn du an der Tür guckst, es wird geklingelt und du guckst, da steht da die Polizei, machen sie auf. Und dieser SPD-Mann, der sich da verteidigt hat mit seinen Waffen, wie heißt er, Herr König? Dieser König? Glaube ich, ist König.
Ich glaube, er hieß König, ja. Genau. Es ist übrigens auch mega geil, wie gut ich meinen eigenen Podcast kenne.
Warte mal in 2 Jahren ab, dann machen wir nochmal so ein Interview und fragen mich nochmal nach Details aus.
Dann muss ich das erstmal alles selber wieder hören. Genau, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber er hat sich ja dann verteidigt mit seinen Söhnen mit Waffengewalt und dann hatte er das Glück, dass da tatsächlich ein Richter war, der einfach mal Recht angewandt hat und gesagt hat, das war halt klassische Notwehr. Und was haben die Nazis gemacht? Innerhalb von ein paar Wochen war der Richter weg. Die Nazis, also Nazis lügen nicht nur, da werden wir ja sicherlich später nochmal drüber sprechen. Nazis sind halt auch extrem gut darin, einfach mal Listen zu führen. Und das hat sich also wenn es damals schon Excel gegeben hätte, die Nazis wären Meister in Excel gewesen. Das muss man jetzt so platt sagen. Sorry für den schlechten Witz, aber es stimmt. Denn diese ganzen Listen von den politischen Gegnern mit Adressen, das lag alles vor. Das haben die in den Jahren davor gesammelt. Und zwar nicht zentral. Also da gab es nicht irgendwie den, weiß ich nicht, Heinrich Himmler hat da jetzt haufenweise Papier gesammelt, sondern lokal. Und da sind wir wieder bei den lokalen Initiativen. Die haben die abgearbeitet, vor Ort.
Ich habe, genau, das ist auch die Frage, so, wenn man sich dann denkt, oh, wo wussten die? Wo die ganzen Kommunisten und Leute leben. Das wurde davor schon in den 20er Jahren gesammelt als Feindesliste, um zu sagen, eines Tages kriegen wir euch so ein bisschen. Ne? Und ich bereite gerade eine Folge zum Thema Lebensreformbewegungen und Jugendbewegungen vor, also Wandervogel und solche Sachen, weil es eben auch ganz spannend unsere frühe Esoterik-Sachen so ein bisschen mit der Lebensrealität der Menschen um 1900 ganz verbindet. Und da so ein bisschen auch das Bindeglied zwischen Blavatskys Theosophie und dann der heutigen deutschen Esoterik ist, ja, in gewisser Art.
Boah, da kriege ich direkt Gänsehaut, Leute. Wenn ihr Blavatsky sagt, da kriege ich direkt Gänsehaut und schüttelt mich.
Ja.
Also selten hat mich eine Folge mehr getriggert. Also furchtbar.
Moment, nämlich. Ich wollte sagen, dass der Wandervogel teilweise selber Listen erstellt hat von Leuten, die Juden sind, die dann später an die Nazis übergeben wurden. Also es gibt einzelne Beispiele von Wandervogel-Jugendgruppen, die quasi da auch Vorarbeit geleistet haben. Und wo wir dann dieses Bild der Hippie-Wandervögel, dieser Proto-Hippies, die gegen die bürgerliche Enge wehren, eben vor allem nach dem Ersten Weltkrieg in Frage stellen müssen, wenn die auf einmal alle von Veteranen übernommen werden und die Frauen ausschließen und nur um männerbündische Sachen geht. Wie viel Wandervogel steckt dann da noch drin und so? Also da werden wir uns noch mit beschäftigen, aber genau, Listen machen und wurde da teilweise auch schon von 14-, 15-jährigen wandernden Wandervögel gemacht, wenn sie die richtige Ideologie hatten. Das war alles. Sorry, Mimi, bitte.
Ja, Big Data gab es damals auch schon, ne? Und die Wichtigkeit wurde von den Nazis erkannt. Die hatten damals ja auch in den KZs diese Lochkartensysteme von IBM und konnten dadurch richtig effizient einfach nachverfolgen, also und, die Daten speichern und nachverfolgen, abrufen. Und das hat bestimmt auch zu der tödlichen Effizienz des Holocaust beigetragen, dass die einfach unglaublich effizient mit Daten umgehen konnten und Technik und
speziell nach den Bedürfnissen der Daten produziert. Bei den Lochkartencomputern kannst du ja nicht einfach so einen Computer ausliefern und dann benutzt du den für Multipurpose, wie das heute ist, sondern du musst da mal hingehen und sagen, genau dafür brauche ich einen, das will ich erfassen. Und dann wurde dir darauf passend der Computer gebastelt. Und
also es waren so mechanische Datenverarbeitungen, ja, ne? Und nicht elektronisch.
Genau, das sind quasi Proto.
Aber mit Lochkarten, ja.
Lochkarten, Protocomputer. Ganz spannende Technik, aber hat damals schon quasi die Bürokratie befähigt, nochmal viel effizienter zu arbeiten, wie das nur von Hand händisch möglich gewesen wäre. Und da wurde kooperiert.
Ja, ich kenne das aus dem französischen Kontext, weil in der französischen Volkszählung, die wohl kurz vor dem Krieg oder einige Jahre vorher durchgeführt wurde, wurde eben auch die Religionszugehörigkeit abgefragt und die entsprechenden Papiere haben die Nazis dann genutzt, um anzuklopfen. Und das so ähnlich war es im Kontext dieser ersten Monate 33 ja auch. Denn in dem Moment, wo Hermann Göring in Preußen Chef der preußischen Polizei wird, hat er natürlich Zugriff auf die ganzen Unterlagen. Und er hat ja dann da auch, da schließt sich wieder so ein kleiner Kreis, autokratische Verbündete. Also da sind eben Polizeibeamte, die oft in der politischen Abteilung waren und für Linksradikalität zuständig waren. Das sind dann die Leute, die sagen, oh, ich kann jetzt hier Karriere machen. Und Herr Göring, bitteschön, hier ist die Liste von allen Kommunisten in der Region mit den und den Adressen. Und die sind dann abgearbeitet worden. Und das heißt, ich will damit jetzt nicht sagen, dass die Polizei in Preußen in irgendeiner Weise ein Hort von potenziellen Rechtsradikalen gewesen ist. Im Gegenteil, die preußische Polizei war extrem demokratisch durchdrungen, weil die Sozialdemokraten, die quasi seit der Revolution in Preußen regiert haben, eigentlich sehr viel Wert darauf gelegt haben, weil sie genau wussten, wenn wir hier eine Demokratie aufbauen wollen, dann müssen wir die Polizei demokratisieren. Nur diese Leute sind dann natürlich alle nach und nach aus dem Dienst ausgeschieden oder mussten sich anpassen. Also ausgeschieden ist ein Euphemismus, die wurden halt dann rausgedrängt. Und da sind wir ja auch wieder bei dieser Frage Legalität, weil die Nazis und die Autokraten gemeinsam sehr früh verstanden haben, zentrale Gesetze zu verabschieden, um diese Scheinlegalität aufzubauen. Und das Wichtigste war ja erstmal die Notverordnung Ende Februar nach dem Reichstagsbrand. Das war der perfekte Anlass. Also Reichstagsfeier ist ja heute im Englischen ein sehr, sehr gebrauchter Begriff. Ich frage mich nur, warum? Könnte was mit den anstehenden Wahlen zu tun haben?
Möglicherweise, wahrscheinlich, ja, ja. Wir haben ja neulich auch Grandfathering gelernt in der Folge. Wir machen hier, wenn ihr unseren Podcast hört, lernt ihr so ganz spezielle englische Begriffe, die ihr wahrscheinlich nie anwenden werden könnt, aber genau.
Hoffentlich. Grandfathered in, ne? Oder Reichstagsfeier. Ich hoffe nicht, dass wir das nächstes Jahr dann lesen müssen. Das wäre very schlecht.
Very, very, very schlecht.
Muss ich sagen. Ja, aber dann könnte man natürlich über die Alt-Right nochmal eine schöne Folge Alle Zeit der Welt machen. Ja. Machtergreifung.
Part 2. Ja. Ah, genau. Die Sache mit der Machtergreifung und dem Reichstagsbrand sind beide Sachen, die ich gerne kurz fragen würde, bevor du tiefer einsteigst. Also Machtergreifung können wir, glaube ich, ganz kurz abhandeln, ist der Begriff, den die Nazis selber dafür gern. Also es ist ähnlich wie die Reichskristallnacht, eben von den Nazis selbst geprägte Begriffe, die Euphemismen sind, die sie besonders positiv darstellen oder besonders tatkräftig eben. Na, die Ergreifung ist ja im Faschismus auch ganz wichtig, die Aktion, das Aktive, da wird etwas ergriffen, etwas sich genommen, dann nimmt sich das Volk quasi die Macht zurück und hat so was Revolutionäres, ne? Und was tatsächlich ja eher war eine Machtübergabe, sowohl in Italien als auch im deutschen Fall, wo ich sagen, Hitler fordert die Kanzlerschaft und am Ende wird ihm eben nachgegeben. Ja, das ist jetzt.
Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, hast du recht, wenn wir das aus der Perspektive des Reichspräsidenten sehen, also der von der Verfassung der Republik natürlich das Recht hatte, den Reichskanzler zu ernennen. Ich habe ein bisschen Probleme mit Machtübergabe oder Machttransfer, wird es auch manchmal genannt, weil man dann diese ganze Gewalt ausblendet, die vor allem natürlich lokal geprägt war, von unten kam aus der Nazi-Bewegung. Die war ja ganz zentral für die Machtergreifung in Anführungszeichen. Und was man ja auch nicht übersehen darf, die Reichstagswahlen, die dann stattgefunden haben am 5. März, das waren keine freien Wahlen mehr. Also da wird gerne mit argumentiert. Ich habe das auch, wenn ich in der Literatur unterwegs bin, wirklich Historiker, die ich schätze, wie zum Beispiel Wolfram Pütter, der hat eine ganz tolle Hindenburg-Biografie geschrieben. Und dann liest man da, ja, die waren zwar nicht frei in dem Sinne, dass vorher der Wahlkampf extrem unfair war und auch mit Gewalt, von Gewalt überschattet war. Aber in der Wahlkabine hatte ja jeder noch die Möglichkeit, geheim sein Kreuz zu setzen. Und deswegen ist das irgendwie doch ein aussagekräftiges Ergebnis für die Unterstützung im Volk. Und das finde ich, also ist ein nachvollziehbares Argument, aber ich finde da die Gewichte falsch gelegt. Diese Reichstagswahl, die extrem wichtig war für die Legitimation des Regimes aus Autokraten und Nazis, war keine freie Wahl mehr. Und die Ergebnisse sollten nicht so gelesen werden, dass jetzt hier tatsächlich eine demokratisch legitimierte Mehrheit aus Nazis und Autokraten an die Macht gekommen ist. 51% zusammengenommen, ich glaube 43% Nazis, 8% Autokraten oder 47%, nagelt mich nicht drauf fest. Ich weiß schon, warum ich immer ein Skript schreibe. aber das ist diese demokratische, also sozusagen direkt demokratische Legitimation durch die Wahl, wollte das neue Regime haben. Darum auch die Reichstagswahlen. Aber wir dürfen nicht darauf reinfallen und denken, und deswegen ist das legitimiert. Das, eine Wahl, die nicht, auch im Vorfeld nicht nach demokratischen Grundsätzen abläuft, ist keine demokratische Wahl. Dann könnte man sagen, ja, in Russland finden auch Wahlen statt und deswegen ist das eine Demokratie.
Und was würdest du dann als Begriff bevorzugen? Weil irgendwie muss man es ja benennen. wenn es kein Machttransfer war.
Also man findet...
Was war.
Oh, jetzt setzt er mich hier auf einen heißen Stuhl. Ich finde, das muss man gar nicht auf den Begriff bringen. Man kann Machtergreifung in Anführungszeichen nutzen. Man kann auch Machtübernahme sagen. Das ist übrigens auch ein Begriff, den die Nazis benutzt haben. Man kann auch Machtübergabe, wenn man das dann eben qualifiziert. Weil aus der Perspektive der Autokraten, die ja zu dem Zeitpunkt die politische Macht schon hatten, zwar nicht verlässlich, aber tatsächlich ja in allen Schlüsselpositionen saßen. Stimmt das? Das würde ich sagen. Ist das ein treffender Begriff? Nur darf man dann nicht auf die Legalitätskonstruktion reinfallen. Das ist, glaube ich, wichtig. Weil das sind ja auch, das sind Warnungen für uns heute, dass man da nicht drauf reinfällt.
Revolutionär, das war, was wir in der Vorbesprechung mal so ein bisschen eingefiedert haben oder was du auch eingefiedert hast. Die Nazis war es ja tatsächlich immer ganz wichtig, als große Revolutionäre zu erscheinen. Wahrscheinlich auch, um irgendwie der linken Erzählung was von rechts entgegenzusetzen, was irgendwie, also die Revolution von etwas ganz Neuem, was am Ende dann gar nicht so ganz neu ist. Und ne, die ganze Zeit, also diese Krux, die wir eben ja auch oft in unserem Podcast sehen, es wird auch auf einer Seite eben gesagt, wir haben die perfekte Form für Deutschland, für die Moderne. So sollten wir regiert werden, so funktionieren wir am besten. Das ist quasi unser autokratisch, autoritatives, volkstypisches Konstrukt, das wir jetzt hier erschaffen, was auch ganz, ganz toll für uns passt. Und auf der anderen Seite wird immer behauptet, dass man zu was Urtümlichem zurückkehrt. Also gleichzeitig diese Idee, was ganz Neues zu machen und auf der anderen Seite was ganz Urtümliches zu rekreieren.
Ich glaube, ich habe es jetzt. Das ist auch rausschneiden.
Bleibt alles drin.
Super. Ja, ich finde das total schwierig zu beantworten. Ich bin da auch total unentschieden. Ich weiß auch nicht, ob es klug ist, das auf den Begriff zu bringen. Ja, es war eine Revolution, es war keine Revolution. Da ist so viel Tinte den Publikationsfluss runtergeflossen mittlerweile. Da sind Bücher drüber geschrieben worden, noch und nöcher. Ich fange vielleicht mal da an, wie die Nazis das selber gesehen haben. Also in der Perspektive nach innen, also sprich an die eigenen Anhänger, ist es natürlich als Revolution gefilmt worden. Es ist auch in der öffentlichen Rhetorik der Koalitionsregierung, also dieser alten Eliten, der Autokraten und der Nazis, immer wieder als nationale Erhebung, als nationale Wiedergeburt geframed worden. Aber das sind natürlich unterschiedliche Begrifflichkeiten, die auch Unterschiedliches meinen. Die Autokraten waren ja vor allem daran interessiert, das alte Deutschland wieder erstehen zu lassen, das im Endeffekt das Kaiserreich. Es gab ja sogar autokratische Pläne, Hitler so als Übergang, als Reichsverweser quasi zu benutzen, um dann die Hohenzollernmonarchie oder irgendeine der anderen vielen Dynastien deutscher Adelshäuser auf einen neu zu schaffenden Kaiserthron zu hieven. Hinter diesem Begriff nationale Erhebung konnte man sich deswegen aber durchaus stellen. Was die Nazis mit Revolution meinten, ist was anderes. Die meinten tatsächlich ja die völkische Revolution, die nationalsozialistische Revolution, eben nicht die nationale Revolution. Und Hitler und die Führungsklicke hatte immer die Herausforderung zu meistern, den Koalitionspartnern, also den unmittelbaren Personen, mit denen man zu tun hatte, wie auch den Bevölkerungskreisen, die diese vertraten, zu signalisieren, nein, wir sind nicht in dem Sinne revolutionär. Wir machen jetzt keine soziale Revolution. Wir machen nur eine nationale Revolution, stark vereinfacht jetzt ausgedrückt. Und umgekehrt musste man den eigenen Anhängern immer verklickern, nein, es geht weiter. Also das ist hier völlig neuer deutscher Staat. Und das führt ja im Endeffekt dazu, dass diese ganze Spannung anderthalb Jahre dieses Regimes bestimmt, bis das Ganze dann in einer Art Doppelanschlag im Sommer 1934 eskaliert. Da wird auf der einen Seite wird die SA-Führung, also diese radikalen National, das klingt so bescheuert, radikale Nationalsozialisten jedes Mal wieder.
Ja, ja.
Also der SA-Flügel um Röhm wird buchstäblich ausgelöscht, die werden ermordet. Und auf der anderen Seite, in der gleichen Aktion, werden Autokraten ausgeschaltet, unter anderem der Ex-Kanzler Schleicher, einige wichtige Mitarbeiter von Franz von Papen und andere, die werden ermordet, um quasi auch die Autokraten.
Also gegen das monarchistische und gegen das linke Lager, die einen beide befähigt haben, eigentlich 33 so weit zu kommen. Ne? Die einen, weil sie in der Machtposition waren und die anderen, weil sie auf der Straße genau. sich mit den Kommunisten geprügelt haben und Leute eingeschüchtert haben und dazu geführt haben, dass die Wahlen eben so undemokratisch wie möglich sind. Ne? Das war nicht der Anspruch der SA. Und dass ja, dieser innere Coup, wo dann die SS eben auch gegen die SA letztlich durchsetzt und ihr das nationalsozialistische Regime bekommen, was an das wir immer denken, so na, typischerweise eigentlich. Ne? Also Und Röhm und der Flügel, die hatten ja so Ideen, wie dass Arbeiter an den Gewinnen von Unternehmen beteiligt werden sollten und Warenhäuser vom Staat aufgekauft werden, quasi nicht aufgekauft, sondern annektiert. Also die hatten ja schon so Ideen, die der jetzt den alten Eliten nicht besonders gepasst hätten und die dann ja mit an die Macht geschwommen sind und die dann abgesägt werden mussten. Zur Debatte um Röhm will ich gern irgendwann mal auch separat was machen, weil ich das ganz spannend finde, wie der öffentliche Mediendiskurs über Röhm geführt wurde und auch über Röhms Homosexualität und wie das eben von links benutzt wurde, um Röhm anzugreifen und die Nazis anzugreifen in den Jahren davor und sich da so eine spannende Doppelmoral im öffentlichen Diskurs irgendwie teilweise aufmacht. So, und dass auch irgendwie einiges über die politische Debattenkultur in der Weimarer Republik aussagt, wie diese Sachen immer behandelt wurden, Gerichtsprozesse und so. Finde ich ganz spannendes Thema.
Aber mega spannend. Also Röhm ist auch eine Figur, die habe ich jetzt im Podcast kaum behandelt und genau aus dem Grund, weil der sehr komplex ist als Persönlichkeit, weil der aber auch auf einer Ebene der Gesellschaft sich in dieser Person und seiner Geschichte ganz viele Stränge überschlagen. Und ich habe zum Beispiel sowas wie Homosexualität, aber auch Geschlechterrollen etc. im Podcast eben bewusst noch nicht verhandelt, weil ich das nicht so abqualifizieren will als Nebenschauplatz. Denn das sind ganz zentrale Themen der Nationalsozialisten und das hängt ganz stark eben mit der Rassenideologie zusammen. Also wenn wir von Revolution reden, dann müssen wir auch darüber reden, was der Rassenwahn der Nazis zu sagen hat. Also Hitler, die Nazis, die Ideologen, Rosenberg, andere, hatten die wirklich diese Vorstellung, dass Geschichte immer ein Kampf von Menschenrassen ist, wirklich rein biologisch zu sehen. Und das Volk ist nicht eine Bevölkerung in einem bestimmten Gebiet, sondern das sind nur die Mitglieder einer bestimmten Rasse, die im Endeffekt eine Abstammungsgemeinschaft bilden. Das ist wissenschaftlich natürlich völliger Humbug. Es gibt natürlich Populationen im genetischen Sinne, aber im Endeffekt findet man das heutzutage natürlich nur in irgendwelchen Bergdörfern, stark vereinfacht. Und dieser Rassegedanke bei den Nazis, der bedeutet im Endeffekt auch, dass die Revolution, die stattfindet 33, die Revolution ist, dass jetzt das Volk im rassistischen Sinne die Macht übernommen hat und dass jetzt sich alles nur noch um das Volk dreht. Und der Staat ist in diesem Denken nur Mittel zum Zweck. Der Staat und seine Einrichtung, seine Gewalt, die Staatsgewalt ist nur dafür da, das Volk wieder zur Geltung zu bringen. Und die Idee dahinter, warum das eine Revolution ist, ist, dass es nämlich keine Fortschrittsgeschichte ist, wie übrigens im Faschismus in Italien, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden, sondern es ist ein Zurück. Also die ferne Vergangenheit, das Germanentum vor Jahrtausenden, die wird als total nah gedacht in diesem Konstrukt. Und in dem Sinne ist es buchstäblich eine Revolution, also ein Zurückdrehen. Aber das, das ist quasi dann eher schon die Geschichtstheorie, das Geschichtsbild, die im Endeffekt mit Geschichte nichts am Hut hat, weil es keine lineare Entwicklung gibt, sondern es ist was Zyklisches. Ja, erinnert vielleicht an den einen oder anderen, den ihr im Podcast hattet. Und in dem Sinne ist es auch eine Revolution. Aber da ist man dann schon wirklich so in dieser Metaphysik der Nazis drin, was erst für meinen Podcast 33 noch nicht so eine große Rolle spielt, aber in den späteren Jahren immer mehr entwickelt wird. Also die Nazis haben zum Beispiel sehr früh angefangen, Museen zu eröffnen, schon 33, in denen sie dann diese Revolution gefeiert haben, auf eine ganz spezielle
Art. Ich habe neulich einen ganz spannenden Satz gelesen und habe den panisch gesucht vorgestern Nacht, weil ich den unbedingt heute zitieren wollte. Und jetzt habe ich nicht wiedergefunden und kann ihn nicht belegen, aber ich werde ihn jetzt einfach trotzdem bringen und dann vielleicht nachträglich die Quelle in die Beschreibung einfügen. Irgendein Historiker oder eine Historikerin, die ich jetzt nicht mehr finden kann, diesen Satz leider, hat jetzt stark verkürzt sowas gesagt, wie dass der deutsche Nationalsozialismus im Endeffekt faschistische Ideen plus magischer Glaube sind. Und dieser magische Glaube hat sich auf den Antisemitismus bezogen, hat sich auf dieses Rassendenken, diese Vorstellung dieses ständigen Rassenkampfes zwischen Völkern, den du gerade schon beschrieben hast, quasi als Grundgedanken. Und das ist aber im Endeffekt alles sehr irrationale und in ihren Gründen also quasi magische Glaubensgedankensysteme sind, in denen man sich da bewegt, in der antimodernen, auf die Art auch, in der da die Realität verklärt wird, ja. Und dass dadurch eben ein ganz besonderer Aspekt des deutschen Nationalsozialismus im Vergleich zu anderen faschistischen Bewegungen in diesem extremen Fokus auf diese Art von, also der Überhebung von diesem Glauben über die Staatsgrenze auch teilweise. Also dass eben der Antisemitismus so eine zentrale Rolle in dem politischen Denken einnimmt, ist absolut für uns natürlich sowieso noch irrational, aber eben auch eigentlich teilweise in der Logik der Nazis irgendwie ja nicht förderlich. Also dass es ein der Kriegsziele im Osten ist, tatsächlich zu sagen, wir wollen eine Bevölkerungsgruppe dort vernichten, so komplett. Ne? Also das sind ja keine, das macht ja nur Sinn, wenn du in dieser komplett wahnsinnigen Denke drin steckst, wo du eben diesen ständigen Völkerkampf hast und der Antisemitismus eben auch als absolute Wahrheit gilt. Ja. Und deswegen fand ich diesen Gedanken sehr spannend, aber ich kann gerade den Artikel leider nicht belegen. Ich werde das mal irgendwann noch anders ausführen. Aber weil wir eben viele von diesen faschistischen Bewegungen verglichen haben und vielleicht auch die Frage ist, was macht denn jetzt, wenn man die Nazis 33 anguckt, was macht denn da jetzt besonders bei der Machtübernahme im Vergleich zu den anderen faschistischen Bewegungen vielleicht, dann ist das, was natürlich extrem heraussticht, dieser Antisemitismus. Also, ja.
Und was ich daran so wichtig finde, das ist die Tatsache, dass die Nazis ja nicht 1933 an die Macht gekommen sind, dann wussten, wir haben jetzt 12 Jahre Zeit und in den 12 Jahren müssen wir alles schaffen. Sondern die Redeweise vom 1000-jährigen Reich war dem Anspruch nach ernst gemeint. Und das hängt auch wieder mit diesem Geschichtsbild, was ich vorhin beschrieben habe, zusammen. Wenn die ferne Vergangenheit im Endeffekt das ist, was einem in der Gegenwart beeinflusst, wenn das ist, was man wieder beleben will, im buchstäblichen Sinne, ja, indem man viele Kinder bekommt, indem man wieder die angeblichen Werte des alten Germanentums hochleben lässt, dann ist das buchstäblich zu sehen mit dem 1000-jährigen Reich, weil die Vergangenheit, die ganz fern ist nah an der Gegenwart dadurch, aber die Zukunft, die ferne Zukunft, ist auch ganz nah an der Gegenwart. Und in dem Moment ist es, Christopher Clark nennt das transhistorisch. Ich weiß nicht, ob man nicht der Einfachheit halber sagt ahistorisch, aber es hat mit einer Vorstellung von Geschichte eigentlich nichts zu tun, weil Zukunft, auch die fernste Zukunft und die fernste Vergangenheit, die fallen in eins im Volk. Und wenn man jetzt Anfang der 30er Jahre zum Beispiel von Himmler Reden an die an SS-Führer liest, dann redet, dann sagt der nicht, wir fangen jetzt in 6 Jahren den Krieg an und dann bringen wir alle Juden um, sondern der sagt, das ist ein Endkampf der arischen Rasse gegen die jüdische Rasse und wir müssen uns jetzt dafür rüsten, wir müssen uns jetzt fit machen und deswegen die SS, also als langfristiges Projekt über mehrere Generationen, vielleicht erst in der Enkelgeneration, dann wieder die perfekte Rasse, das perfekte Volk zu schaffen. Darum diese ganzen Lebensborn-Geschichten, Ahnenerbe und so weiter. Das bedeutet nicht, dass die Nazis den Krieg nicht geplant haben. Im Gegenteil, Hitler und die anderen Naziführer sind davon ausgegangen, dass es ihnen gelingen wird, die Sowjetunion innerhalb von wenigen Monaten zu zerschlagen und den Krieg zu gewinnen. Und diese ganzen Ideen, die waren in den 30ern und frühen 40er Jahren gerichtet auf eine Zeit nach diesem Krieg. Das zeigt auch den ganzen Wahnsinn, dass man einfach den wichtigen ersten Schritt übersprungen hat und direkt für die glorreiche, in Anführungszeichen, Zukunft geplant hat. Und der Massenmord an den europäischen Juden und die anderen Minderheiten, die nicht ins rassische Bild der Nazis passten, der nimmt ja in dem Moment Fahrt auf, wo man merkt, der Krieg geht verloren. Also das heißt nicht, dass es vorher keine Gewalt gegeben hat, aber die Dimensionen ab 42, 43 sind ganz, ganz andere, weil das Regime sagt, die Priorität ist die Vernichtung der Juden. Und wenn wir den Krieg verlieren, dann verlieren wir ihn, dann geht Deutschland unter, aber wir haben sozusagen der arischen Rasse wenigstens diesen einen Dienst erwiesen. Und wenn ich mich selber so reden höre, dann schüttelt es einen, aber diese Logik muss verstanden werden. Und wenn wir uns nicht bemühen, diese Logik zu verstehen, dann verstehen wir nicht den Nationalsozialismus. Und auch dann in dem Punkt, glaube ich, auch nicht, was ihn von anderen Faschismen unterscheidet.
Vom 3. Februar 1933, Hitler hat dann direkt 30.01.1933 quasi gemacht. Am 30. Januar wird er zum Kanzler ernannt. Ne? 4 Tage später redet er direkt mit den Befehlshabern der Reichswehr. Und also das Heer und der Marine und sagt, Zitat, Ziel der Gesamtpolitik allein, Wiedergewinnung der politischen Macht. Völlige Umkehrung der gegenwärtigen innerpolitischen Zustände in Deutschland. Keine Duldung der Betätigung irgendeiner Gesinnung, die dem Ziel entgegensteht. Klammer auf, Pazifismus, Ausrufezeichen, Klammer zu. Wer sich nicht bekehren lässt, muss gebeugt werden. Ausrottung des Marxismus mit Stumpf und Stiel. Beseitigung des Krebsschadens der Demokratie. Alles sehr, sehr knapp und also von Offenheit, das ist so, also wenn man, es gibt immer Leute, die dann irgendwie sagen, na, die Nazis am Anfang und was weiß ich. Wer sie anschaut, was wie 33 läuft, so einfach als Ja an sich, es beginnt quasi, er wird, und dann hält er solche Reden 4 Tage, nachdem er Reichskanzler geworden wird, und das ist eigentlich nur der Anfang, ne? Was 33 alles schon in die Wege geleitet wird, gegründet wird, was alles an Gewalt ausgeübt wird, wie du schon angedeutet hast, eben deutschlandweit in den Kommunen, was da lokal schon an Gewalt sich losbricht und an Hass. Wir haben 33 die Gründung der ersten KZs direkt. Also Dachau wird am 22. März gegründet, am 31. Dachau, ne? März, genau. Ein paar Tage später dann direkt in Norddeutschland das KZ Wittmoor in Hamburg. Und am 14. Juli wird von der NSDAP bereits durch das Gesetz gegen Neubildung von Parteien die NSDAP zur einzig erlaubten politischen Partei noch. Und es wird die gesetzliche Grundlage für die späteren Krankenmorde in der Zeit der in den kommenden Jahren und die spätere Aktion T4 geschaffen. Also das alles passiert schon 1933. Es ist nicht mit, wir starten mal ganz langsam und fühlen uns da rein, sondern es ist ein Paukenschlag von Gewalt und von massiver Umstrukturierung, die da direkt angestoßen wird. So. Und es wird sich eben gezielt darauf fokussiert, die Exekutive zu übernehmen, die Polizei und solche Sachen unter Kontrolle zu bringen, um dann keinen Widerstand bei allen anderen Sachen zu haben, nur so machen. Zu den Krankenmorden und der T4-Aktion würde ich gerne eine eigene Folge mal machen. Denke ich schon lange drüber nach. Das hatte ich tatsächlich in meinem Studium. Das war das Einzige, was ich so konkret zu den Nazis hatte, war war zum Bereich Shoah und Krankenmorde, Seminare und Vorlesungen. Und das ist natürlich ein extrem hartes Thema und extrem schwer aufzuarbeiten. Und ich hadere extrem mit mir, wie man das am besten angeht. Aber für die zukünftige Folge hier schon mal, hier wird der Anstoß 33, wird es gesetzlich schon mit angelegt. Und die Leute aus der T4-Aktion, die sich ursprünglich dann eben damit beschäftigt haben, sogenannte erbgeminderte schlechteren Menschen in Anführungszeichen in der Nazi-Ideologie auf irgendeine Art und Weise zu töten, Menschen mit psychischen Krankheiten, Menschen mit körperlichen Behinderungen, und dass die Leute, die da eben die Erfahrung gesammelt haben, dass da eben auch eine personelle Kontingenz gibt, dann zu den Vernichtungslagern in Osteuropa, dass da die Learnings sozusagen dort gesammelt wurden und dann später angewandt werden und man da so eine sehr schreckliche Kontingenz des Mordens ziehen kann von T4 bis nach Osteuropa. Und das alles ist nicht irgendwie, ne, langsam über Jahre hinweg vorbereitet und abgebaut, sondern es kommt mit einem Paukenschlag rein. Das will ich eigentlich damit klar machen, mit der kurzen Chronologie.
Vielleicht direkt daran anschließend, wenn das jetzt alles schon so früh klar war und offen kommuniziert wurde von den Nazis, wollte ich wissen, ob das auch so im Parteiprogramm der NSDAP stand oder ob die das verheimlicht haben.
Stand alles in mein, darf ich das beantworten, Jonas? Du darfst dann dazu. Also es stand alles in meinem Kampf auf jeden Fall. Schon, das ist alles schon, ne, also da war drin. Und die NSDAP hat aber, so wenn ich jetzt richtig weiß, Anfang der 30er Jahre ohne Parteiprogramm zu Wahlen angetreten und hatte nur einen 21-Punkte-Plan, den man so ganz angenehm umformen konnte, populistisch, je nachdem, wie man wollte. Sehr spannende Methode, einfach als einzige Partei ohne Parteiprogramm anzutreten und dann aber sehr viel darin zu investieren, lokale Agitatoren auszubilden, die die 21 Punkte so optimal wie möglich vor Ort dann verkaufen können in der lokalen Gemeinden und Kommunen und so. Also ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat die NSDAP damit sehr uneingreifbar gemacht auf eine Art und Weise, indem man eben so Schlagworte und populistische Forderungen vor allem als statt einem Parteiprogramm präsentiert hat. Und aber mein Kampf war, das ist ja eigentlich zwei Teile, der das alles ganz, ganz klar, ja, öffentlich gemacht hat. So.
Ja, in meiner Folge zur Außenpolitik zitiere ich auch ein bisschen aus Mein Kampf in der Hinsicht, was die Ziele sind. Da wird auch der Lebensraumbegriff benutzt. Da wird gesagt, da wird diese Dynamik aus, der Rassekampf wird da entsprechend schon erklärt für den Leser. Auch verständlich, weil Hitler will ja damit Leser erreichen, Anfang der 20er. Denn da war das eben noch eine unbedeutende Bewegung. Ich glaube, was die Nazis sehr gut gemacht haben, ist unterschiedliche Zielgruppen sehr zielgruppenspezifisch anzusprechen durch ihren Wahlkampf. Was man dabei nicht übersehen darf, ist, dass zum Beispiel einfach ein Großteil der Menschen Antisemiten waren. Also das können wir nicht wegdiskutieren. Ich sage dann immer, es ist sehr schwer zu sagen, wie viele Menschen das letztlich waren, weil Deutschland ist ein sehr regional spezifisches Land. Also es ist sehr unterschiedlich, ob man auf dem Land lebt, in der Stadt, in welcher Stadt und so weiter. Es ist wichtig, zu welcher Zeit, in welcher Schicht, in welcher Generation. Aber grundsätzlich kann man sagen, wahrscheinlich haben mindestens 50% in irgendeiner Form antisemitische Vorurteile geteilt. Und das sind Leute, die ansonsten sogar vielleicht Demokraten waren. Aber gerade natürlich bei den Menschen und auch bei den Leuten in Entscheidungspositionen natürlich, die entsprechend Autokraten waren, die die Republik abgelehnt haben, da war das besonders verbreitet. Und das äußert sich manchmal subtil, indem man dann von den Juden spricht, die ja jetzt sehr irgendwie, ach ja, da wieder ein Theaterstück rausgebracht haben oder so. Oder, ach, es gibt ja jetzt ganz schön viele jüdische Staatsanwälte. Es äußert sich manchmal, indem man Verschwörungserzählungen verbreitet und glaubt. Und das schließt nicht aus, dass man im persönlichen Freundeskreis Juden hat. Yalmar Schacht hatte haufenweise jüdische Freunde und hat diese konkreten Freunde auch teilweise geschützt. Also der Max Warburg war ein Banker, der war quasi der einzige Jude in Deutschland, der zu einem Regierungsmitglied direkten Kontakt hatte, und das war Jamal Schacht. Hat ihm im Endeffekt zwar wahrscheinlich das Leben gerettet und einen Teil seines Geldes, wenn ich mich richtig erinnere, hat aber nichts daran geändert, dass er auf der Feindesliste des Regimes landete. Ja? Und das findet sich bei anderen Dingen auch. Also der übersteigerte Nationalismus zum Beispiel, die außenpolitischen Ziele, der Anschluss Österreichs, Deutschland wieder in eine Großmachtstellung bringen. Das sind alles Sachen, die Teile der deutschen Bevölkerung, die sich nicht als Nationalsozialisten verstanden haben vor 33, die würden das alle unterschreiben. Und das heißt nicht, dass die Leute, die nationalistische Außenpolitik gut fanden, gleichzeitig auch Antisemiten waren. Das ist ja das Zielgruppenspezifische daran. Die Nazis haben das alles abgedeckt. Ich sage aber immer, wer wissen wollte, ja, konnte wissen. Ja, es stand halt alles im Kampf.
Es gab ja die Populist Party of America im späten 19. Jahrhundert irgendwie, die hier in Amerika damit mit auch kein Wahlprogramm hatten, sondern nur so populistische Thesen am Anfang, und da damit quasi möglichst viele Leute abgedeckt haben und quasi billige Kredite für kleine Farmer gefordert haben. Einfach so rumgelaufen sind, gefragt haben, was wollen denn unterschiedliche Leute? Ach ja, das können wir auch noch aufnehmen. Und das war in Amerika so der Beginn des Populismus auf eine Art und Weise. Das erkenne ich auf jeden Fall in den Nazis und in ihrem Wahlprogramm, in ihrer Vielseitigkeit auf eine Art und Weise, in ihrer Flexibilität auch neue Krisen irgendwie sich zunutze zu machen. Also dass man dann teilweise in den großen Inflationsjahren versucht hat, irgendwie einen auf Gewerkschaft zu machen ein bisschen, oder dann irgendwie versucht hat, irgendwie soziale Angebote zu schaffen und da eben auch Wählerstimmen zu schaffen. Weil guck, wir tun doch was für euch im Gegensatz zur SPD. Wir sind doch tatsächlich auf der Straße unterwegs. Und also einfach auf verschiedenen Arten populistische Forderungen aufgenommen hat. Und es war in der Zeit natürlich auch einfach, weil du gesagt hast, alle haben den Versailler Vertrag abgelehnt und wollten ihn delegieren. Egal, ob die KPD oder die NSDAP oder alle Parteien dazwischen waren. Das war das Einzige, wo sich alle einig waren, dass das scheiße ist. Und es gab eben so Punkte, die einen weitestgehend alle vereint haben. Das Problem ist halt, dass die demokratischen Parteien, den Versailler Vertrag auf eine Art und Weise mittragen mussten und die Kriegskredite halt bedienen, so, also dafür bezahlen mussten. Und dadurch nicht wirklich in der Position waren, zu sagen, wie die NSDAP in der Opposition oder die KPD, zu sagen, das muss man revidieren, das muss man rückgängig machen und wir haben den Plan, wie wir da rauskommen wieder. Ne? Dadurch sehr, sehr gute populistische Forderungen. Da hat man direkt auch alle Weltkriegsveteranen irgendwie zu großen Teilen mit eingeholt, wenn man sagt, ihr habt nicht verloren, ihr habt eigentlich gewonnen, ne, und so, und noch ein bisschen die Deutschlandlegende aufwärmen. Ja, also sehr erfolgreicher Populismus, der am Ende trotzdem nicht genug war, um wirklich die tatsächliche jetzt demokratische Mehrheit und einen demokratischen Sieg aus dem System heraus zu erlangen. Röhm, haben wir vorhin schon drüber geredet, war ja sowieso zum Beispiel Teil der Verfechter, der wollte eine Revolution machen mit der SA tatsächlich und nicht durch die Institutionen der Weimarer Republik aufsteigen. Hitler war ja da dann eher, der hatte den Plan, die Demokratie von innen zu zersetzen und die Schwäche des Systems war, die auszunutzen, um sich selber durch das System an die Macht zu bringen, hat Kurfürst gesagt. Ja. Ich glaube, also ich bin mein Zettel durch. Erstmal habt ihr Jonas, Mimi, habt ihr noch Fragen an Jonas?
Keine direkten Fragen, eher ein riesengroßes Danke für diese wunderbare Folge. Ich habe eine Menge gelernt, ich konnte wenig beitragen, weil der Nationalsozialismus auch nicht gerade mein Steckenpferd ist, beziehungsweise die ganzen historischen Themen eigentlich gar nicht so meine Steckenpferde sind. Aber war unglaublich bereichernd, weil ich eben auch nur dieses Schulbuchwissen hatte mit diesen einfachen Floskeln, einfachen Formeln, auf die diese komplexe Zeit und die, in der ja sich so Dinge, viele Dinge überschlagen haben, so viele Ereignisse geschehen sind, so viel Kontext auch vorhanden war durch den Ersten Weltkrieg, durch die Weltwirtschaftskrise. Daher sind wir jetzt noch nicht so sehr drauf eingegangen, auf diese ganzen Kontextbedingungen, die auch noch dazu geführt haben, dass der Nationalsozialismus diese Erfolge auch in Deutschland feiern konnte und die Menschen überhaupt empfänglich waren, auch für solche populistischen Thesen, für diesen Wunsch nach einem Wandel, nach einem Aufbruch, nach einer Rückkehr zu Zuständen, die in der Vergangenheit wohl mal vermutet wurden, also diese glorreichen goldenen Zeitalter, die ja in den meisten Faschismen eine große Rolle spielen. Also, aber es war toll, auch einige Vorurteile, die man so im Geschichtsunterricht an der Schule gelernt hat, einfach auch mal auf den Prüfstand zu stellen und auch alternative Narrative über diese Machtübernahme, Ergreifung, Revolution, wie auch immer, herauszuarbeiten. Also riesengroßen Dank, Jonas, dass du diese Folge vorbereitet hast, dass du heute zu Gast warst. Und
gerne.
Ja, super.
Ja, da kann ich mich Mimi nur anschließen. Ich hätte allerdings noch eine Frage, um vielleicht auch so die Brücke ins Hier und Jetzt, ins Heute zu schlagen. Und zwar waren ja in den vergangenen Wochen Millionen von Menschen auf der Straße, um gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu demonstrieren. Ja, unter anderem auch ich und ihr wahrscheinlich auch. Und dort sind mir einige Schilder aufgefallen, die Bezug auf das Jahr 1933 nehmen. Also zum Beispiel AfD wählen ist so 1933. Und mich hätte interessiert, ob da dieser Zusammenhang gegeben ist, weil ich war mir da selber nicht so sicher.
Also ich würde ganz plakativ in der Kurzantwort sagen, nein. Die lange Antwort ist, ich habe mich da mit einer Journalistin etwas länger in Anführungszeichen gestritten, also in produktiver Art und Weise. Das Problem meines Podcasts ist, dass ich 1933 anfange. Ich habe ein paar Folgen zu 32. Das sollte ursprünglich mal eine Folge werden. Ich glaube, am Ende sind es 6 geworden. Das zeigt schon das Problem. Es macht überhaupt keinen Sinn in unserer heutigen Situation, auf den Weg der Nazis zur Macht zu gucken ab Winter 32. Das bringt überhaupt nichts. Das sind ganz andere institutionelle und auch Gott sei Dank gesellschaftliche Voraussetzungen. Aber die Nazis haben ja mal ganz anders angefangen. Und deswegen wäre es wirklich mal eine schöne Idee, wenn wir uns hinsetzen und mal über die Vorgeschichte sozusagen des Dritten Reiches reden, über diese ganzen Strömungen und auch darüber, wie das, was die Nazis an Kernzielen hatten, im Endeffekt gesellschaftlich durchaus akzeptabel gemacht werden konnte, weil es schon so ein Substrat gab in der Gesellschaft, wie zum Beispiel den Antisemitismus, wie zum Beispiel dieses Großmachtdenken. Und ich glaube, wir sind, wenn überhaupt, irgendwann im Verlauf der 20er, vielleicht Ende der 20er, aber das nur ganz, ganz plakativ. Ich glaube, dass man damals, es gibt dieses Zitat, ich meine von Erich Kästner, dass man die Nazis Ende der 20er hätte bekämpfen müssen, weil sie da noch ein Schneeball waren und Anfang der 30er waren sie schon eine Lawine. Und ich glaube, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Das heißt nicht, dass wir aus der Beschäftigung mit dem Dritten Reich selber und der unmittelbaren Machtübernahme nichts lernen können, weil der Grundsatz gilt ja weiterhin, Nazis lügen und die lügen in dieser Zeit nach ihrer Machtübernahme weiterhin. Und bestimmte Mechanismen bleiben die gleichen oder kommen neu hinzu. Und ich meine, es heißt ja nicht, wenn jetzt zum Beispiel der Höcke diesen Flügel, den es ja offiziell nicht mehr gibt, der heißt ja nicht umsonst Flügel. Das ist ein Dog Whistle. Ja, und die ganzen Begriffe, die da benutzt werden, wie die Globalisten, anstatt dass man jetzt Juden sagt, das haben die Nazis auch schon gemacht. Wenn es ihnen in den Kram gepasst hat, haben die halt nicht von den Juden gesprochen, sondern haben dann von der Hochfinanz geredet oder so. Aber was sie meinten, waren natürlich die Juden. Ja, und ja, ganz genau.
Der
ja,
Kulturstadtrasse.
Der Sellner, der neue Österreicher.
Ja.
Also, und da kann man viel daraus lernen. Aber wenn man jetzt sagt, so ist das 1933, nein, das führt auch völlig falsch weg. Und dann verliert man auch einen Teil des Selbstbewusstseins, weil 1933 war die Chance, dass man die Nazis besiegen kann, extrem gering. Und das verdanken wir, das so ganz plakativ, dem ganzen Wühlen der Autokraten in den Jahren davor, die man aus Sicht von Demokraten, von Republikanern zu lange in zu mächtigen Positionen gelassen hat. Ich meine, der höchste Mann im Staat, der mächtigste Mann im Staat, der Reichspräsident, war ein Antidemokrat. Das ist eine dumme Idee.
Also ich glaube, das könnte man mitnehmen als Lehre von damals, ohne diese Jahre gleich eins zu eins zu vergleichen. Zum Glück haben wir diese Rolle ja in der Verfassung, in der Nachkriegsverfassung auch nochmal anders aufgezogen und haben deswegen jetzt einen repräsentativen Präsidenten statt Königshaus, der ab und zu Feste veranstalten darf, in einem Schloss. Aber es wurden ja Sachen verändert, auch wir haben ja nicht eins zu eins den gleichen Staatsapparat wie in der Weimarer Republik und wir haben auch eine längere demokratische Tradition und wenn heute sich Leute in die Vergangenheit, gute alte Zeit zurückgehen, dann sehen sie sich eben oft in die 80er zurück vielleicht oder in die 70er und nicht in solche Kaiserreichen im Idealfall. Die Reichsbürger gibt es ja, ich höre alle Hörer gerade laut schreien, aber es gibt auch Leute, die behaupten, sie wollen zurück ins deutsche Kaiserreich. Ja, die gibt's auch, ne? Aber das ist eben eine verschwindend kleine Minderheit. Ich glaube, der Großteil der Konservativen oder Funktionseliten in Deutschland heute, im Vergleich zu den Funktionseliten in der Weimarer Republik, haben andere Träume von einem idyllischen, quasi einer idyllischen Idealwelt, die jetzt nicht 1880 mit Pferdekutschen und kleinen Schirmchen im Kaiserreich. Ja, also es ist gut, aus der Geschichte zu lernen, aber man darf darin auch nicht gefangen bleiben oder sich selber da irgendwie zu enge Fesseln anlegen, sagen, wir sind jetzt in den 20ern, wir haben wieder Inflation und es gibt wieder rechte Kräfte und deswegen sind wir jetzt gefangen und es gibt keinen anderen Weg mehr. Die Nazis müssen jetzt kommen. Wir haben andere Bedingungen. Wir sind an einem anderen Ort und wenn wir hoffentlich vielleicht ein bisschen schlauere Entscheidungen treffen könnten wie letztes Mal. Grüße gehen raus an unsere Funktionseliten, alle, die hier zuhören.
Ausgerechnet wieder Thüringen, ne, möchte ich sagen. Das, also Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich.
Schleswig-Holsteiner Bauern, die Landvolkbewegung nachgestellt haben, auf irgendeinem Acker mit ihren Treckern wieder. Ne? Holstein ja auch einer der Bezirke, die beiden NSDAP gewählt haben dann am Ende. Zu 100%, wo so gewisse historische Kontingenzen von Norden und Süden immer wieder in gewissen Regionen gibt, wo man sagt, Leute, ihr habt es wirklich halt gelernt. Grüße gehen raus an alle Holsteiner Bauern. Nicht Nazis werden. Nein, aus Böde. So, hat letztes Mal nicht gut funktioniert. Sonst müssen wir als Schlusswort für heute auf jeden Fall noch mal alle darauf hinweisen, wenn ihr euch chronologisch hochwertig mit dem Dritten Reich beschäftigen wollt, hört den Podcast von Jonas, Deutschland 3345, findet ihr überall. Vielleicht bald auch auf YouTube. Bis jetzt überall, wo es Podcasts gibt, vielleicht bald auch auf YouTube, habe ich gehört, oder? Ist das in der Planung?
Ist richtig, ja. Ich fange jetzt an, die Folgen mit Bildern zu untermalen und nach sukzessive hochzuladen. Ich dachte mir, ein Mehrwert wäre ganz schön. Also wer dann vielleicht nochmal neu einsteigen will oder einfach nochmal wiederholen will, auf YouTube dann mit entsprechendem Bildmaterial.
Das werden wir auf jeden Fall auch nochmal teilen, wenn es dann da ist. Wikipedia gibt auf Twitter und so. Genau. Und wir haben uns schon überlegt, vielleicht kommen wir auch mal zu Gast zu dir oder ich als Gast zu dir oder wir lesen gemeinsam was ein, was dann bei dir laufen könnte. Genau, da sind wir noch am Überlegen, zu welcher historischen Persönlichkeit es am besten passt. Aber wir freuen uns auch auf zukünftige Folgen gemeinsam auf jeden Fall.
Ja, ich freue mich auch und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, dann auch mal ein Skript zu lesen. Ich kann euch sagen, die Vorbereitung ist nicht ganz einfach, aber das.
Ja, aber da können wir es endlich mal so aufteilen, dass wir alle gleich, da setzen ich, Jonas und nehmen wir uns zusammen und machen gleiche Redeanteile, dass ich mal die Schnauze halte und Jonas und nehme ich mal einen größeren Redeanteil kriegen. Genau. Vielleicht muss auch Jonas die komplett einlesen für uns. Vielleicht müssen wir mal, vielleicht als Vorleser ist eigentlich unser Jonas dafür prädestiniert, für deinen Podcast die Folge einzulesen.
Nee. Da würde sich ja auch nicht viel ändern im Namen, ne? Das wäre ja gar nicht verkehrt.
Ja.
Tja. Sag was. Ansonsten abonniert uns, lasst uns einen Kommentar da. Empfehlt uns weiter, unseren Podcast sowie den Podcast von Jonas, weil ein bisschen mehr historische Bildung für Nazis wahrscheinlich nicht schadet, auch wenn wir nicht im Jahr 1933 leben.
Bye, bye.
Bis zum nächsten Mal.